Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch herzlich grüßen. Auch die Gäste, die heute da sind. Ist schön, wenn heute auch schon, wenn wir schon fast wieder in alter Stärke sind, auch von der Anzahl her. Das ist wirklich schön, dass die Kinder wieder da sein dürfen. Es war auch bewegend, was du gesagt hast, Markus, gerade eben mit diesen Zeugnissen. Und ich habe mir gedacht, ja, Gott stellt manchmal so Warnschilder auf in unserem Leben, gell? In kürzester Zeit, so ging es mir auch mal vor ein paar Jahren, da war das auch so, in kürzester Zeit bist du mit dem Tod konfrontiert, immer wieder, und das ist schon bewegend. Es geht heute eigentlich in meinem Text auch um Rettung von sehr vielen Menschen, aber ich komme dann drauf. Ich möchte die Gäste, die vielleicht da sind, die wissen es ja nicht, dass ich gerade über das Buch Jona predige. Und heute kommt die Predigt 3 und das Kapitel 3. Das erste Thema war, lauf Gott nicht davon. Wir wissen diesen Auftrag, den Jona bekommen hat. Geh die Stadt Ninive. Und Jona sich mit Händen und Füßen eigentlich gegen diesen Auftrag gewehrt hat. Obwohl eigentlich der lebendige, allmächtige Gott, wir haben auch schon von allmächtig vorher gehört, von allmächtigen Gott berufen worden sind oder berufen worden ist, diesen Auftrag auszuführen. Und wir haben auch das letzte Mal gesehen, auch dieser Auftrag, den Jona bekommen hat, ist eigentlich uns auch gegeben. Zu Jona ist gesagt worden, geh, und zu uns wird auch gesagt, geht in alle Welt. Und Jona hatte ja diesen Eigensinn, diesen Ungehorsam wirklich teuer zu stehen bekommen. Nachdem der Sturm nicht nachließ, hatten die Besatzungsmitglieder ihn auf den Wunsch Jonas hin ins Meer geworfen. Jonas nahm die Herausforderung an. Und hat gesagt, werf mich in dieses Meer. Die zweite Predigt war dann, Jona am tiefsten Punkt, aber nicht verloren. Wir wissen, dass die letzte Botschaft eher eine nasse und eine sauerstoffarme Gelegenheit war, so in den Tiefen des Meeres. Aber Sauerstoffarmut sind wir ja zurzeit gewöhnt in unserer Maskenzeit. Aber wir wissen, das Buch Jona, das ist so ein bisschen so ein Auf und Ab, wie die Europameisterschaft Deutschland. Zuerst geht man voller Enthusiasmus in diese EM, dann schießt man sich ein Eigentor und dann steht man da und denkt, es ist alles aus, wie der Jonas sich eigentlich ein Eigentor geschossen hat, indem er Gott davon gelaufen ist, und hat gedacht, ich hau mir lieber ab nach Spanien, an den Strand und machen wir ein schönes Leben. Er hat dann wieder Höhepunkte gehabt. Dann gewinnt man mal wieder gegen Portugal. Und dann im nächsten Spiel ist man gegen einen Außenseiter dann im Rückstand. So ging es Jona dann auch. Auf einmal ist er am tiefsten Punkt, den es nur so gibt auf dieser Erde. Und der unangenehmste Punkt, wo es so gibt auf dieser Erde. Aber Gott war noch nicht am Ende mit ihm. Glücklicherweise hat der Goretzka dann in der 83. Minute das zweite, das erlösende 2:2, und sie haben sich gerettet in dieses Achtelfinale. Mit Hängen und Würgen. Und so ist es jetzt beim Jona. Jona wurde ausgespuckt aufs trockene Land. Insofern ist auch heute diese Predigt nicht so nass wie das letzte Mal. Wird eher ein bisschen eine trockenere Sache. Ich hoffe nicht, die Predigt wird so trocken, aber zumindest die Umgebung. Aber ich möchte jetzt mit uns mal das Kapitel Jona lesen, das ganze dritte Kapitel. Ohne Brille ist fast besser. Ach, das so alte Sachen hier. Ja, okay. Gut, Jona 3. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, so dass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Ich habe die Predigt heute überschrieben, wenn du gehst, passiert etwas. Wenn du gehst, dann passiert etwas. In unserem Text gibt es verschiedene Handlungen heute, verschiedene Aktionen von 3 verschiedenen Personen bzw. Personengruppen. Die wollen wir uns mal anschauen. Da ist zuerst mal dieser Jona, der angesprochen wird. Dann werden als nächstes die Menschen der großen Stadt Ninive angesprochen, inklusive des Königs. Und am Ende kommt dann noch Gott zum Handeln, sprich quasi das letzte Wort. Wie auch im ganzen Buch Jona er das erste Wort spricht, in 1 Vers 1 und das letzte in 4 Vers 11. Da kommen wir, so Gott will, noch nächstes Mal dran, wenn die 4. Predigt es gibt. Ja, aber schauen wir den Text erstmal an. Jona bekommt im Vers 1 zum 2. Mal diese Aufforderung, sich aufzumachen und zu gehen. Durch Gottes Gnade, wirklich zum 2. Mal. Und dazwischen ist ja so einiges passiert. Das erste Mal ist Jona dem Auftrag davongelaufen. Es waren einige Umstände auf der Flucht vor Gott. Wir wissen, er landete an diesem ungewöhnlichen Ort, in dem Bauch eines Fisches. Und an was hat er gedacht, als er in dem Fisch war? Das steht in Jona 2, Vers 8. An was hat er gedacht? Bemerkenswert. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir. Also das, egal an welchem Punkt wir sind, dieser Punkt können wir immer in Anspruch nehmen, dass wir an ihn denken, dass wir zu ihm beten. Zu einem lebendigen Gott. Nach harter Landung aus dem Walfischrachen rappelt sich Jona am Strand auf. Ich denke, dass der Jona mit Sicherheit eine Zeit gebraucht hat, bis er sich da aufgerappelt hat oder bis er da wieder zu Kräften gekommen ist. Wenn du 3 Tage unterm Wasser bist, ja. Aber jetzt ist er gestärkt, um seinen Kameraden von Ninive die Wahrheit zu predigen. Ihnen das Wort zu bringen, ganz gleich, was noch kommen mag. Er hat sich gedacht, wahrscheinlich schlimmer als in diesem Magen des See- oder des Meerungeheuers kann es nicht werden. Und Erstaunliches geschieht. Jona, der eigentlich verschlossene Tore erwartete, wird eingelassen. Er darf also ungehindert predigen. Ja, und was steckt dahinter, dass dies gelingt? Bei jeder Verkündigung, nämlich Gott. Egal, wo das Wort verkündigt wird, ob das jetzt verkündigt wird oder an der Fußgängerzone oder bei dem Nachbarn oder sonst irgendwo. Wir können verkündigen, aber wirken muss letztendlich Gott. Ja, und Gott hat es wirklich sich vorgenommen, dass diese Botschaft an Ninive auf jeden Fall ankommt. Und Gott hat auch bei allem, wenn es uns auch manchmal unverständlich oder fast undenkbar scheint, das letzte Wort. In unserem Hauskreis hatten wir auch vor 2,5 Wochen den Part von Jesus, wo die Pharisäer ihn greifen wollten. Und da steht dann in Johannes 7, Vers 30, und niemand legte die Hand an ihn. Aber warum? Aus dem Grund, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Gott hat den Termin festgelegt, wann die Pharisäer auf ihn zugreifen können. Ja? Der kam aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Was Gott im Plan hat, das wird durchgeführt oder auch nicht. Wenn es sein Wille ist. Das wird auch in Zukunft so sein. Und es wird noch einiges im Wort Gottes Vorausgesagtes erfüllt werden. Und der Mensch kann daran nichts ändern, auch nicht den Zeitpunkt. Das heißt aber nicht, dass wir passiv sein sollen, ja? Also nicht falsch verstehen, dass wir dann sagen, passiert sowieso alles, was Gott festgelegt hat. Das so ist es natürlich nicht. Ja, aber es kommt, wann Gott es für richtig hält, und es wird auch kommen. So hier auch bei Jona. Natürlich hätte jetzt Jona natürlich auch die Wahl gehabt, nochmal Nein zu sagen. Ja, wir haben ja den freien Willen, zu gehen oder nicht zu gehen. Ja, gehen wir oder gehen wir nicht? So ist auch die Frage heute, gehen wir oder gehen wir nicht? Und es war aber gut, dass Jona endlich ging. Und dann kommen hier die zwei Komponenten der Verkündigung, nämlich geh, das ist ein wichtiger Komponent für Verkündigung, gehen. Wenn ich jetzt nicht gegangen wäre, dann hätte es heute keine Predigt gegeben, also ganz bildlich gesprochen. Und wenn der Jona nicht gegangen wäre, dann hätten die Menschen in Ninive nichts erfahren. Und zweitens, ruf die Botschaft aus, die ich dir sagen werde. Auch nochmal wichtig, gehen und dann aber auch das zu sagen, was das Wort Gottes sagt und was vom Wort Gottes her richtig ist. Manche Menschen gehen ja auch und haben irgendwelche Sonderbotschaften von irgendwelchen Marienerscheinungen oder sonst irgendwelche Erscheinungen, die natürlich biblisch beurteilt manchmal gar nicht so weit weg sind von der Bibel, aber wenn sie nur geringfügig abweichen, müssen wir sie verwerfen, ja? Sind sie nicht von Gott. Gott widerspricht sich nicht. Gott gab dem Jona eine klare Botschaft nach der langen Wanderung durch Ninive. Lesen wir mal den Vers 3 und 4. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott. Das kommt übrigens dreimal vor, große Stadt vor Gott. 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Ja, manche Bibelskeptiker zweifeln ja auch das wieder an, wie sie auch mit dem Fisch das anzweifeln und so weiter, dass Ninive so groß war, dass man gleich 3 Tagesreisen da durchwandert. Aber Ninive war eine ziemlich große Stadt mit viel Hinterland, war übrigens auch die Hauptstadt von Assyrien mit den 2 Ruinenhügeln, Kuyunchik und Nebi Jonas. Jonas ist benannt nach dem Prophet Jonas übrigens. Die gibt's ja heute noch. Und war eigentlich auch eine sehr große und sehr bedeutende Großstadt östlich am Tigris. Mit ganz viel Hinterland und ganz vielen kleinen Örtchen um Ninive herum. Man hat also durchaus 3 Tagesmärsche gebraucht. Also die Allgäuer hätten vielleicht bloß 1 Tag gebraucht. Das könnte sein. Aber die im Orient, die sind dann ein bisschen, da gibt's da einen Chai und da gibt's dann und so weiter. Ja, das ist wahrscheinlich nicht dauernd durchgelaufen, sondern halt wahrscheinlich mit vielen Unterbrechungen. Aber ich glaube, das ist für uns jetzt nicht so ein großes Problem, wie für manche. Er ging auf jeden Fall eine Tagesreise weit rein. Also ich schätze mal, dass er einfach ins Zentrum reingegangen ist, in die Downtown, wie man so schön sagt. Übrigens hat die Stadt Nineveh, die gibt's heute immer noch und heißt, hat den Namen Mosul. Den Namen, der ist uns wohl irgendwo in den Ohren, im heutigen Irak. Das war ja eine islamische Stadt, Hochburg, und wurde 2016 bis 17 zurückerobert von Militär von Irak. Gibt's auch einen Spielfilm drüber übrigens, die habe ich noch nicht gesehen, ich weiß, ich kann nicht beurteilen, aber gibt scheinbar einen Spielfilm drüber. Aber trotzdem war Mosul ja 16 Jahrhunderte übrigens vom Christentum auch geprägt. Und hat ungefähr 3 Millionen Einwohner und ist auch von dem sunnitischen Islam geprägt. Es gibt übrigens auch eine Prophet-Jona-Moschee. Habe ich auch erst erfahren, wo ich ein bisschen nachgeforscht habe. Ja, was war die Botschaft, die Jona weitergeben soll? Sie war klar und unmissverständlich. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Punkt. Gottes Wort ist klar. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Was wir jetzt noch klären müssen, das ist, was haben eigentlich die Nineviten, sage ich es mal, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, denn Schlimmes getan, dass Gott so eine harte Botschaft geben musste. Da könnte man jetzt viel Hintergrund weitergeben. Ich möchte es so knapp wie möglich halten, weil man könnte da durchaus einen ganzen Vortrag halten, was da also zusammenhängt. Man kann aber sagen, das Gericht ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Es gibt nämlich viele Hinweise aus dem Wort und in historischen Berichten, dass Ninive noch Gericht erlebt hat. Wir lesen mal ein paar Verse, und das ist gar nicht so schlimm, das Buch Nahum. Wer jetzt sucht, ewig sucht, geht es einfach 5 Seiten weiter. Weil mir geht es auch immer so mit den Propheten, wo war er jetzt schnell, war er ganz am Ende von den Propheten oder war es in der Mitte irgendwo. Aber 5, 6 Seiten weiter kommt Nahum 1 und da steht etwas über 1 Vers 8. Da steht, doch mit einer überschwemmenden Flut wird er ihren Ort ein Ende machen und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Tatsächlich soll die Stadt auch etwa 150 Jahre nach der Botschaft Jonas durch eine Regenflut die Stadt komplett zerstört worden sein. Aber ich möchte nochmal was weitergeben. Da steht nämlich ganz deutlich was in Zephania. Das sind wieder ein paar Seiten weiter. Ich glaube, aus 6 oder 7 Seiten weiter. Da steht was eigentlich ganz Interessantes, wie die Leute in Ninive so getickt haben. Ja, wie die waren. Da steht in Zephania 2, Vers 13 bis 15. Und er wird seine Hand gegen Norden ausstrecken und wird Assur vernichten und Ninive zu Öde machen, dürr wie die Steppe. Und in seiner Mitte werden sich Herden lagern, allerlei Tiere, auch Wüstenkauz und Eule werden auf seinen Säulenknäufen übernachten. Eine Stimme singt im Fenster, Verwüstung auf der Schwelle, denn er hat das Zederngetäfel bloßgelegt. Das ist die ausgelassene Stadt, die in Sicherheit wohnte und die in ihrem Herzen sagte, ich und sonst gar nichts. Wie ist sie zur Wüste geworden, zum Lagerplatz der wilden Tiere? Jeder, der an ihr vorübergeht, wird zischen, wird höhnisch seine Hand schwenken. Also, es wird Ninive zur Wüste machen, dürr wie die Steppe. Aber warum? Diese Stadt war sehr stolz gewesen und hat in ihrem Herzen gesagt, ich bin es und sonst nichts. Sie sollte ein Lagerplatz werden für wilde Tiere. Und in Nahum 3, Vers 1 steht, sie war eine Blutstadt, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat. Also was kennzeichnete dieses Ninive? Zusammenfassend, Die Stadt Ninive war von den Assyrern geprägt, kulturell sehr aufgeschlossen. Aber die Macht war ihre wichtigste Agenda. Wir wissen ja auch von den Assyrern, dass sie sehr machtbesessen waren und brutal auch. Und ihre Agenda war, ich bin es und sonst gar nichts. Wie in der heutigen Zeit wird Gott in allem ausgeklammert. Man denkt nicht darüber nach, was das Regenbogenzeichen bedeutet. Oder was es genau bedeutet. Es wird verpackt als Zeichen der Toleranz und des Respekts. Das ja eigentlich nicht, was nicht Schlechtes ist. Aber in Wirklichkeit steckt die LBTGQ-Bewegung dahinter. Wisst ihr, was das ist? Die Lesben-, Schwul-, Bi-, Transgender-Gesellschaft. Q heißt übrigens queere Menschen. Also, oh no. Okay. Ja, diese Organisation erwartet, dass wir alles tolerieren, was von ihr vorgegeben wird. Ohne gesunden Menschenverstand und schon gar nicht mit biblischem Maßstab. Und sie gehen sehr aggressiv und diktiererisch vor. Gott sieht noch zu und offensichtlich ist Gott noch langmütig. Ninive war auch von so einem Geist geprägt, der und das Gerichtsschwert war über ihnen. Und wie lang schaut Gott heute noch zu, habe ich mir gefragt. Aber Gott ist scheinbar noch langmütig. Aber wieder zum Text. Die Botschaft war schlicht und einfach, aber auch klar. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Jetzt wollen wir uns aber den zweiten Punkt anschauen. Wie hat das Volk eigentlich reagiert? Und da lese ich nochmal die Verse 5 bis 9. Wir sind wieder in Jona. Vers 5 bis 9. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab und hüllte sich in Sacktuch. Und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und so weiter. Also eine gewaltige Erweckung kommt jetzt nach dieser klaren Botschaft von Jona. Die Heiden, so sind sie eigentlich, die Niniviten, statt Jona auszulachen oder ihn über alle Berge zu jagen, hätte ja auch sein können, diese Botschaft von der kommenden Vernichtung binnen 14 Tagen nehmen sie sowas von ernst. Und sein Wort hat wirklich das bewirkt, dass es eine riesen Bußbewegung gegeben hat. Es ist eigentlich unfassbar, was dieser Satz bewirkt hat an Ninive. Im Vers 5 steht so, glaubten die Leute von Ninive an Gott. Die für alles offen waren, glaubten auf einmal alle an Gott. Eine gute Voraussetzung, wenn unsere Botschaft nicht nur auf taube Ohren trifft, sondern auch etwas bewirkt. Natürlich kann viel gesagt werden, aber wer glaubt, zieht auch eine Spur hinter sich her. Und das war hier wohl sichtbar, nämlich sie riefen ein Fasten aus, sie kleideten sich mit Sacktuch und setzten sich in den Staub als äußeres Zeichen auch, dass sie wirklich ernst machen mit dieser Sache. Und das machte scheinbar einen enormen Eindruck auch sogar, dass das der König mitbekam und der König von Assur, das war der König Dan der Dritte. Offensichtlich machte es der König auch dem Volk nach. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Normal gibt der König vor, was das Volk zu machen hat, oder? Aber da war es genau umgekehrt. Der König legte seinen königlichen Mantel, verließ den Thron, ja, erstmal. Dann hat er den königlichen Mantel abgelegt und sich wie das Volk in Sacktuch gehüllt und in den Staub gesetzt. Mehr noch, der Ausruf wurde sogar noch verschärft. Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Ich denke, da wären heute wieder die Tierschützer unterwegs, wenn sowas passiert. Aber man muss sich vorstellen, nicht nur Menschen, sondern eigentlich alle Kreaturen haben an dieser Buße teilgehabt. Und warum haben sie das gemacht? Was war die Hoffnung dafür? Na klar, das Gericht sollte abgewendet werden. Und im Vers 8 steht da außerdem, sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Alle Kreatur sogar, gell, steht hier. Sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und der Gewalttat und die an seinen Händen ist. Also sie haben Sündenerkenntnis, sie haben gewusst, ja, das, was wir getan haben, war falsch. Sie sind umgekehrt. Und warum das alles? Weil sie Angst hatten vor dem Gericht Gottes und hofften, dass Gott sich gereuen lässt. Also sie haben doch noch eine Gottesfurcht irgendwo gehabt. Dann kommt die dritte Reaktion von der dritten Person, das ist nämlich Gott selber. Wie reagiert eigentlich Gott drauf? In Jona 1, Vers 2, da sagt Gott über Ninive, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Haben auch gedacht, wir denken vielleicht manchmal, Gott sieht irgendwas nicht, was die Menschen machen. Auch wenn er vielleicht nicht wirkt oder eingreift, er sieht das, was dort in München geschehen ist, diese Woche. Wo Dinge propagiert werden, die Gott verboten hat. Er sieht auch, dass die EU für Abtreibungsrecht gestimmt haben. Das sieht er alles. Und ja, das, was wir auch am Dienstag oder Mittwoch gesehen haben, meiner Meinung nach wurde das nicht nur propagiert, sondern sogar den Leuten aufgezwungen. Ja? Menschen, die anderer Meinung sind, wie zum Beispiel ja, die Ungarn, die werden angegangen. Eigentlich, wenn sie tolerant wären, dann würden sie eigentlich sagen, okay, dann toleriere ich das, was die Ungarn zum Beispiel sagen, gell, über das Thema. Aber wir wollen nicht politisieren, sondern wir wollen schauen, was sein Wort sagt. Gott sieht alles. Und was bedeutet das für uns? Für uns ist es Trost, aber auch Warnung. Für unser Leben. Gott sieht alles, was in dieser Welt falsch läuft, aber was auch vielleicht bei uns nicht gut läuft. Er sieht, was wir tun, beziehungsweise auch, was wir nicht tun. Er sieht allerdings auch, wenn Menschen umkehren. Und das lesen wir im Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und im zweiten Teil, Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Also, er sah die bösen Wege und dass sie auch umkehrten. Und Gott lässt sich des Unheils gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. So einen Gott haben wir, der auch das Gericht nicht aufgehoben hat übrigens, sondern nur aufgeschoben. Aber er hat zwar diese Zerstörung, wie gesagt, 150 Jahre danach kam das Gericht dann trotzdem, aber er hat gesehen, dass wirklich Ninive wirklich von Herzen umgekehrt ist, ja, dass sie wirklich das ernst gemeint haben, dass sie ernstlich umgekehrt sind zu ihm. Und er hat sich umstimmen lassen. Das ist auch eine Sache, wo es auch manche Beispiele gibt. Zum Beispiel Hiskia wurde auch noch 15 Jahre draufgesetzt. Der hat ja gesagt, bestell dir dein Feld oder was weiß ich und du wirst sterben. Und dann hat ja auch Hiskia 15 Jahre drauf gekriegt. Aber Gott ist gnädig. Das soll man einfach, die Gnade und Barmherzigkeit. Gott sieht, was wir machen. Gott lässt sich auch gereuen, ja, wenn Menschen umkehren. In Sprüche 28, Vers 13 steht, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. So ist unser Gott. Am Ende des dritten Kapitels steht dann, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen angesagt hatte. Und er tat es nicht. Ein schöner Abschluss dieses Abschnittes. Und ich hoffe, dass auch in uns, in unserer Gesellschaft mal so eine Umkehr stattfindet. Es wäre dringend notwendig. Ja, was können wir lernen von diesem Buch Jona? Das Thema war ja, wenn du gehst, dann passiert etwas. Jona ist gegangen, hat verkündigt und es ist was passiert. Er hätte ja nicht gehen können. Wenn er sich nochmal umdreht hätte und hätte nicht verkündet, wären die Nineviten auch nicht umgekehrt. Sie sind umgekehrt, weil er verkündigt hat. Auch wenn Jona nicht freiwillig ging, sondern Gott musste sozusagen ihm erstmal in die Schuhe helfen oder ihm das Wasser bis zum Hals stehen lassen müssen. Aber er ging. Und es passierte Enormes. Über 120.000 Menschen, und das Vieh ist noch gar nicht mitgerechnet, fielen in Sack und Asche und kehrten um zu Gott. Es gibt auch viele Beispiele aus der Mission, wo Menschen gingen, verkündigten und Abertausende bekehrten sich zu Gott und zu Jesus Christus und haben ihre Sündenschuld ans Kreuz gebracht. Wenn du gehst, passiert etwas. Wenn du nicht gehst, wenn wir nicht gehen, passiert wenig bis gar nichts. Mir ist der Gedanke gekommen vom Günther vor ein paar Wochen, wo er gepredigt hat, wo diesen Gemeindeältesten gefragt hat, ja, wie viele Menschen sind zum Glauben gekommen, die letzten 30 Jahre der Gemeinde. Und er musste sagen, niemand. Da muss irgendwas gewesen sein. Sind nicht mehr gegangen, vielleicht. Sind lieber nach Spanien, an den Strand. Das heißt nicht, dass ihr jetzt nicht in Urlaub fahren sollt. Aber ihr versteht, was ich meine. Hier ist ungefähr die gleiche Situation. Jona ist zuerst nicht gegangen und ist nichts passiert, außer eine Katastrophe. Und dann ging er, dann sind Menschen umgekehrt. Und ja, auch heute gibt Gott jedem Menschen die Möglichkeit, durch die Gnade Jesu Christi sein Heilsgebot anzunehmen. Und es muss ihnen gesagt werden. Und die Frage ist, wie lange noch, gell? Wie lange ist die Chance noch umzukehren? Jetzt ist noch Gnadenzeit. Und Gott ist noch langmütig. Ich habe mir auch gedacht, boah, wenn ich Gott wäre, ich würde wahrscheinlich reinfahren. Irgendwie. Puh. Aber Gott ist langmütig. Gott sei Dank ist Gott langmütig. Und er hat noch, es ist noch Gnadenzeit. Und Menschen können noch umkehren von ihrer Sündenschuld. Ich möchte nur beten mit uns zum Schluss. Wir wollen dir danken, lieber Vater, auch für dieses Buch Jona, das auch in unser Leben spricht, vielleicht auch in unser Gemeindeleben oder in unser persönliches Leben, dass wir gehen sollen und wenn wir gehen, passiert etwas, ob wir jetzt zu dem Nachbarn gehen oder zu dem Arbeitskollegen oder an die Fußgängerzone, oder irgendwo anders. Wenn wir gehen, passiert etwas. Menschen kehren um durch deine Gnade und wir danken dir einfach für dieses Wort, auch für dieses Buch Jona, das uns wirklich auch was zu sagen hat. mögest du jetzt auch diese Woche segnen, dass wir ein missionarisches Herz haben, dass wir vorwärts gehen. Und ich möchte dir danken einfach, dass du geduldig bist mit uns, dass du an uns arbeitest und dass du deine Hand über uns hältst. Amen. Amen.